Was heißt nun in Christus bleiben? Das heißt, dass wir in dieser Jesus-Wirklichkeit angekommen sind und permanent davon ausgehen, dass wir mit Jesus verbunden sind. Es kann sein, dass es am Anfang so gewisse Widerstände in uns weckt, weil wir sagen, das ist doch theoretisch. Nur was ich fühle, ist real. Das ist ein Grundbekenntnis der nachwachsenden Generation. Ich sage das nochmal. Ein Grundbekenntnis der nachwachsenden Generation, also meine Generation ist so an der Kippe, und die Generationen, die dann kommen, sagen, wirklich ist nur, was ich in mir spüre, was ich nicht in mir fühlen kann, was ich nicht durch Selbstwahrnehmung erkennen kann, das ist eine Theorie, darauf lasse ich mich gar nicht ein. Und darum suchen wir auch im Glauben, uns des Grundes des Heiles durch Erlebnisse zu vergewissern. Wir wollen das spüren. Und das ist ein Grundfehler, weil das ganze biblische Denken völlig anders gebaut ist. Die Kategorie, die in der Bibel an dieser Stelle steht, heißt nicht, ich will das fühlen, sondern ich darf das glauben. Und das ist was völlig anderes. Wenn wir es glauben, kommt es früher oder später auch zu mehr oder weniger intensiven Empfindungen und Gefühlen. Weil da, wo der moderne Gläubige den Begriff Erlebnis setzt, steht in der Bibel der Begriff Glaube. Ich glaube Gott, was er mir sagt. Er sagt mir, du bist in Christus, er ist dein Leben, du bist mit ihm organisch verbunden. Alles, was Jesus gehört, gehört dir. Du hast seinen Sieg, du hast seine Freude, du hast sein Leben, du hast seine Gebetsintensität. Das gehört dir. Ich spreche es dir zu. Und ich sage, Herr, ich fühle es noch nicht. Es kommt mir sehr unwahrscheinlich vor, aber ich glaube es dir. Und ich halte es fest, bis ich es fühle und sehe und schmecke. Das ist der Weg. Und das wollen wir ungern, weil es völlig der Mentalität, mit der wir aufgewachsen sind, entgegensteht. Ich hatte gestern gesagt, diese Generation achtet Authentizität und Wahrhaftigkeit ganz hoch und Wahrheit ganz niedrig. Wahrhaftigkeit ist eine subjektive Kategorie. Wahrheit ist eine objektive Kategorie. Und die Bibel fundiert alles in dem Objektiven. Damit unser Glaube subjektiv lebendig ist, müssen wir tief gegründet sein im Objektiven. Und das fällt uns so schwer, es einzusehen. Wozu Jesus uns einlädt, ist in diesem Raum zu verharren, in diesem Jesusraum, in ihm und morgens aufzuwachen und zu sagen, Jesus, ich bin in dir, danke. Ich bin in diesem Raum der Freiheit, danke. Ich bin in dem Raum der Erlösung, danke. Ich bin in dem Raum, wo ich umschlossen bin von deiner Liebe, von Gottes Liebe, danke. Damit anzufangen. Und wir fangen immer wieder an, entweder mit unserem Versagen, was ja auch Gründe hat, oder mit unseren Aufgaben, die uns gestellt sind. Und sagen, hilf mir doch und mach doch. Und heute will ich und heute muss ich und heute soll ich. Und lass mir das gelingen. Und wir fixieren uns auf uns oder auf die Aufgaben oder auf unser Versagen, statt lange bei Jesus zu verweilen. Nicht bei dem Jesus, der uns seine Gebote gibt, sondern bei dem Jesus, der uns satt macht, der uns beschenkt, in dessen Lebensraum wir hineingestellt sind. Ich möchte eine Testfrage stellen. Wenn ihr das verstanden habt, diesen Unterschied zwischen bleiben in Jesus und sein in Jesus, und dass das zwei Paar Stiefel sind. Das Sein in Jesus ist die Vorgabe von Gott her. Das Bleiben in Jesus ist unsere Antwort darauf. Dann ergibt sich folgende Frage. Hört das Sein in Jesus auf, wenn das Bleiben in Jesus aufhört? Also, konkret gesagt, das Bleiben in Jesus hört auf, wenn ich einem hasserfüllten Gedanken Raum gebe. Das Bleiben in Jesus wird unterbrochen, wenn ich lieblos rede oder denke. Schon dann wird es unterbrochen. Das Bleiben in Jesus wird unterbrochen, wenn die Gebetsverbindung zu Gott unterbrochen wird. Hört dann auch das Sein in Jesus auf. Seid ihr ganz sicher? Ich auch. Das ist das Komische. Und das sprengt auch eine vordergründige menschliche Logik. Das Sein in Jesus geht durch, weil es seine Gnade ist. Zum Glück für uns, wird unser Sein in Jesus nicht jedes Mal unterbrochen. Das würde heißen, wenn ich eine bestimmte Sünde tue, sei es im Straßenverkehr, laut über jemand schimpfe, der mich ebenso geschnitten hat, oder was immer es ist, dann sagt Jesus nicht, in diesem Moment schneide ich die Rebe ab. Kurzfristig. Und wenn dir heute Abend einfällt, dass du gesündigt hattest und Buße tust, dann verbinde ich sie wieder. Kleine Notoperation, wieder dran. Sondern diese Beziehung, dieses Sein in Christus, das geht weiter. Nun könnte jemand sagen, der den Text sehr genau gelesen hat, aber hier steht doch, der Weingärtner schneidet sie ab. Moment. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie die Rebe verdorrt. Das steht da. Das steht da wirklich. Aber das ist nicht auf den Moment des Glaubens zu beziehen, sondern auf das jüngste Gericht. Das ist eine Sprache, die davon redet, dass im jüngsten Gericht das große Feuer kommt und alles verbrannt wird. Der Bezugspunkt ist nicht, jedes Mal, wenn einer nicht in Jesus bleibt, wird er abgeschnitten, sondern wenn er ein Leben führt, wo er zwar in Christus ist, aber nicht in Christus bleibt, und die Sünde der Gnade vorzieht, dann muss er damit rechnen, dass er am jüngsten Tage das große Nein hört. Also Christen können auch verloren werden, verloren gehen. Ich werde nicht müde, das zu sagen, weil es leider unter Gläubigen diese Tendenz gibt, zu sagen, einmal gerettet, immer gerettet. Ich muss sagen, ich finde sie lebensgefährlich, diese Theorie. Und kann nicht erkennen, dass sie im Neuen Testament gelehrt wird. Im Neuen Testament wird gelehrt, dass ein Christ sich voller Vertrauen an Jesus hängen darf und sagen darf, Jesus, du hast mich aus dem Tode herausgezogen, du wirst mich auch im jüngsten Gericht schützen und bewahren und dahin durchführen. Das ist ein demütiger Akt des Glaubens, das ist richtig. Und dass Jesus zusagt, niemand kann meine Jünger aus meiner Hand reißen. Und ich sage, Herr, dann kann auch mich niemand aus deiner Hand reißen. Das ist richtig. Aber daraus eine Theorie zu machen, eine abgeschlossene Theorie, wie immer ich lebe, wenn ich einmal bekehrt bin, kann mir nichts mehr passieren. Das ist was völlig anderes. Könnt ihr das nachvollziehen? Dieses, ich vertraue darauf, dass wenn ich heute Nacht sterbe, Jesus mich in den Himmel holen wird. Ich vertraue darauf, dass im jüngsten Gericht ich bei den Geretteten bin. Das ist ein Akt demütigen Glaubens, wo wir Jesus unser Vertrauen schenken. Mit der Bereitschaft, ihm auch zu gehorchen. Das ist was völlig anderes als diese kalte Theorie, einmal gerettet, immer gerettet, ein Christ kann nicht verloren gehen. Das klingt so ähnlich, aber ist doch anders. Und Jesus spielt hier an auf das jüngste Gericht und sagt, wenn ihr diese Fülle in Jesus erkannt habt, diese Gnade in Jesus, Gottes Liebe in Jesus, und dann nicht aus dieser Wurzel heraus lebt, dann steht ihr in Gefahr, dass ihr verloren geht. Und dann werdet ihr wie die Reben sein, die im Feuer verbrennen. Dann, aber nicht jetzt. Dieser Text gibt uns noch zwei ganz wichtige Hilfen, wie das, was ich eben, nein, nicht dieser Text, sondern dieser Text und ein anderer Text, wie das, was ich eben gesagt habe, noch einmal unterstreichen. In Vers 9 heißt es, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Das meint natürlich auch, seid Menschen der Liebe, liebt eure Geschwister. Das heißt es auch, aber es heißt zuerst einmal, bleibt im Raum der Liebe, die ich euch schenke. Sonst müsste Jesus nicht sagen, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Bleibt darin, diese Liebe immer wieder neu zu empfangen. Lebt und atmet diese Liebe, esst und trinkt diese Liebe, freut euch an dieser Liebe, preist diese Liebe, dankt für diese Liebe. Lasst euch bescheinen von dieser Liebe. Vergesst nicht, als ich ein junger Christ war, ging ich mal zu einem Seelsorger, den ich sonst nicht kannte, und er hörte sich so meine Probleme an und sagte, du musst lernen, in der Sonne zu sitzen. Ich werde das nie vergessen. Er sagt dir nicht, tu das und das und das und kämpfe deine Probleme, geh sie an, sondern lerne in der Sonne zu sitzen. Das ist nicht für jedes Problem die eine Antwort, aber es ist eine wichtige Antwort für viele Christen. Lerne in der Sonne zu sitzen, in dieser Liebe zu verweilen, dich an dieser Liebe zu erfreuen, diese Liebe aufzutanken. Und niemand soll sagen, das sei so einfach, Gottes Liebe zu glauben. Als Seelsorger weiß ich, dass es nicht einfach ist. Und dass manche Jahre ihres Glaubens brauchen, bis sie wirklich sagen, Gott liebt mich, das weiß ich und ich zweifle nicht mehr daran. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Wir sagen entweder, ich liebe mich ja selber nicht, wie kann er mich lieben? Oder wir wollen uns versuchen, diese Liebe zu erarbeiten durch Vorbildlichkeit, durch Leistungen, durch Bibellesen, durch Gebet, durch irgendwas. Und wenn wir dann noch ein Elternpaar hatten oder einen Vater, eine Mutter, die uns mit Liebesentzug bestraft hat, wenn wir nicht artig waren, schlimmste Art, ein Kind zu bestrafen, ist nicht, ihm den Hintern voll zu hauen. Das ist für Kinder entgegen mancher moderner Pädagogik kein großes Problem. Ich spreche nicht von Körperverletzung, sondern Abbruch der Beziehung, Bestrafung mit Liebesentzug. Das ist die schlimmste Strafe für Kinder. Und wer solche Eltern erlebt hat, die gesagt haben, ich liebe dich nur, wenn du tüchtig bist, wenn du mein Sohn bist, wenn du einer dieser Familie bist, gute Noten nach Hause bringst, so, der hat es besonders schwer mit Gott, weil er das, ohne es zu wollen, auf Gott überträgt. Gott liebt mich nur, wenn ich stark bin, wenn ich vorbildlich bin, wenn ich glaubwürdig bin, wenn ich sieghaft bin in meinem Glauben. Und es ist so wichtig, dass wir der Liebe Gottes erlauben, uns so lange zu bescheinen und Gott sagen, ich glaube dir, dass du mich liebst. Wir eignen uns das nicht an durch ein Gefühlserlebnis. Oh Bruder, bete mal für mich. Ich will Gottes Liebe spüren. Es kann sein, dass du sie in dem Moment spürst. Du hast ein warmes, wunderbares Gefühl und eine halbe Stunde ist das Gefühl Vergangenheit. Was machst du dann? Gott möchte, dass wir ihm das glauben. Vater, ich glaube dir, dass du mich liebst. Wir ergreifen diese Liebe im Glauben, bis wir sie spüren. Deswegen ist es so wichtig, in dieser Liebe Gottes zu verweilen, sich von ihr bescheiden zu lassen, sich ihr auszusetzen, sich an ihr zu freuen, sie zu loben, über sie zu singen. Und das andere, was hier steht, wir bleiben dadurch in Jesus, dass wir in seinen Worten bleiben. Dass wir uns mit seinen Worten füllen, dass wir uns mit seinen Worten sättigen. Johannes 6, Vers 63. Johannes 6, Vers 63. Dort heißt es, der Geist ist es, der das Leben schafft. Gemeint ist der Heilige Geist. Das Fleisch, mit Fleisch ist gemeint der Mensch in seiner Vorfindlichkeit, der unerlöste Mensch als Ganzer. Das Fleisch hilft nichts. Nichts steht hier. Das heißt nicht ein bisschen, nur wenig, sondern nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es gibt eine Auffassung vom Wort Gottes, die man manchmal entdeckt, die ist ganz anders. Die sagt ungefähr Folgendes. Das Wort Gottes in seiner Vorfindlichkeit ist erstmal nur ein Buchstabe. Wir müssen beten, dass der Geist dazukommt, damit aus dem Buchstaben ein lebendiges Wort wird. Das ist nicht die Sicht von Jesus. Die Sicht von Jesus ist, dass sein Wort in sich und an sich und für sich Geist geladen ist, Geist erfüllt ist. Und dass, wenn wir dieses Wort aufnehmen, essen und trinken, wir Geist aufnehmen. Ich bitte euch, das sehr, sehr ernst zu nehmen. Das Wort Gottes hat eine Eigendynamik, die nicht erst dadurch hervorgerufen wird, dass wir bitten, dass der Geist noch dazukommen möge. Natürlich bitten wir, dass der Geist dazukommt. Aber es hat in sich Geist, Heiligen Geist. Es ist in sich Geist erfüllt. Paulus sagt im Anfang des Römerbriefes, dass das Evangelium als solches, die Botschaft als solche, eine Kraft Gottes ist. Sie wird nicht erst zur Kraft, indem wir 7 Stunden beten. Wir sollen beten und vielleicht auch 7 Stunden. Aber das Wort ist in sich Geist geladen, Geist erfüllt. Und darum kann es in uns auch geistliche Prozesse hervorrufen. Und darum ist dieses Wort so unvergleichlich. Man kann nicht so ohne weiteres sagen, Martin Luthers Schriften sind geisterfüllt. Man kann sagen, es sind viele geistliche Erkenntnisse. Man kann so nicht sagen, Spurgeons Schriften sind geisterfüllt. Aber von seinem Wort kann man das in vorzüglicher Weise sagen. Und das besonders vom Wort des Herrn selbst und seiner Apostel. Natürlich sind die Sprüche nicht gleichgerangig im Alten Testament und noch weniger der Prediger Salomo. Das hat auch manchmal nihilistische Züge. Da gibt es eine Mitte und da gibt es einen Rand im Neuen Testament und vor allem im Alten Testament. Also, dass wir uns mit den Worten Jesu füllen, und mit Worten Jesu meine ich jetzt in erster Linie seine Zusagen, die Worte, die sein Angebot beschreiben, und erst in zweiter Linie seine Worte, die uns zu irgendetwas auffordern. Das Neue Testament ist voll von Aufforderungen. Sorget nichts, betet alle Zeit, vergebt jedermann, tut allen Menschen Gutes. Das sind viele, viele, viele Dutzende. Und die sind alle wichtig und alle gültig. Also sind alle zweitrangig. Erstrangig ist das, was Jesus uns zuspricht. Zweitrangig ist, was er von uns verlangt. Und dieser Paradigmenwechsel, der ist für manche Christen noch gar nicht erfolgt. Sie leben unter dem überwältigenden Eindruck dessen, was sie tun sollen, und wundern sich, dass sie nicht ans Ziel gelangen. Statt ihr ganzes Denken ausfüllen zu lassen mit dem, was Gott für sie getan hat und Jesus für sie ist, daraus fließt das Neue. Luther hat mal sinngemäß gesagt, das Gesetz fordert und fordert und fordert und nichts geschieht. Der Glaube kommt und alles geschieht sofort. Ich möchte noch auf eine Frage eingehen, die mir persönlich sehr wichtig geworden ist, die, so viel ich weiß, in Johannes 15 nicht behandelt wird, aber wenn man seelsorgerlich den Text liest, doch wichtig ist. Wer kümmert sich denn nun drum, dass ich in Jesus bleibe? Es gibt einen bekannten Talkmeister, dessen Namen ich nicht sage. Er fängt mit F an und war lange Zeit Pfarrer. Der sagt den Leuten immer, am Ende passen sie gut auf sich auf. Mann, was für ein Anspruch. Ich kann mir denken, was der Kollege Fliege meint. Nämlich, Sie sind ein wertvoller Mensch, das sollen Sie nie vergessen. Ich glaube, das ist die tiefste Botschaft, die er meint. Aber diese Aufforderung, ich soll auf mich aufpassen, das finde ich eine wirkliche Überforderung. Das finde ich schon im Straßenverkehr eine Überforderung. Ich weiß nicht, wer von euch Autofahrer ist. Wenn ich mich nur um meinen Blödsinn kümmern müsste, ginge das ja noch. Aber ich muss ja ständig damit rechnen, dass die Mitfahrenden auch Blödsinn machen. Der Autoverkehr ist eine Welt voller Gefahren. Ich meine das ganz ernst. Man kann nicht jede denkbare Gefahr so im Blick haben, so gegenwärtig sein, dass einem nichts passiert. Und darum bete ich auch fast immer, wenn ich längere Strecken fahre oder mit jemand fahre, stelle deine Engel um dieses Auto, bete ich so, und hilf, dass uns nichts passiert und dass wir aber auch nicht dazu beitragen, dass anderen Gefahren erwachsen aus dieser Fahrt. Ich empfinde als Autofahrer, dass man Schutz braucht. Und nun könnte man das natürlich ausweiten und könnte sagen, wer garantiert denn, wenn man über die Mönckebergstraße in Hamburg geht, dass einem nicht just in dem Moment ein Ziegel, ein schwerer auf den Kopf fällt? Oder irgendetwas anderes. Wir sind gefährdet. Wir sind physisch gefährdet, wir sind psychisch gefährdet, wir sind auch geistlich gefährdet. Und der Gedanke, dass ich nur neben mir stehen soll und aufpassen muss, dass ich in Jesus bleibe. Pass auf dich auf. Ist eine Überforderung, denn die Sünde ist pfiffig. Satan ist schnell. Vielleicht bin ich müde und nicht wachsam genug. Ich finde es einen hinreißenden Gedanken, dass der Geist Gottes in uns lebt und dass er auf uns aufpasst. Und das nenne ich unser geistliches Frühwarnsystem. Du kannst einfach sagen, Geist Gottes, du wohnst in mir, mache du mich aufmerksam, wenn ich dabei bin, aus Jesus herauszugehen. Warne du mich. Sag mir nicht erst, jetzt musst du ein schlechtes Gewissen haben, du bist bereits rausgegangen, du hast bereits diesen hässlichen Gedanken gedacht, du hast dich bereits in Sorgen verknotet, du bist bereits unrein in deiner Fantasie gewesen, sagen wir im sexuellen Bereich. Und dass er uns warnt, wir dürfen uns auf ihn verlassen, dass er uns hält. Mir ist so wichtig der Unterschied zwischen einem Menschen, der sich an irgendeiner Planke festhält, bis seine Arme völlig müde werden. Er hält sich fest. Oder jemand, der gehalten wird und sich entspannen kann. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir ein angestrengtes Christsein führen, wo wir, wenn alles andere nun Gnade ist, auch noch auf uns aufpassen müssen, dass wir in Jesus bleiben. Natürlich steht das Wort, seid wachsam. Ich kenne das Wort, ich ehre dieses Wort. Aber wir können nicht aus uns heraus die Wachsamkeit aufbringen, die uns dann hindert, aus Jesus herauszugehen, aus diesem Ort des Friedens, aus diesem Ort der Gnade, aus dem Ort der Ruhe, aus dem Ort der Kraft. Und ich glaube, wir dürfen ihn bitten, dass er uns bewahrt. Es gibt eine Aussage, die ich euch ans Herz legen möchte, die steht zwar nicht im Johannesevangelium, aber im ersten Johannesbrief, und zwar in Kapitel 5. Vielleicht mögt ihr das mal aufschlagen, bitte. Erste Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt. Auf diesen Halbvers gehe ich jetzt im Augenblick nicht ein, da müsste man mehr Zeit haben. Aber ich gehe auf den zweiten Halbvers ein, nun ist die Frage, wie man das zu übersetzen hat. Ich übersetze es so. Sondern der aus Gott Gezeugte, das ist Jesus, bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Sprachlich möglich ist auch die andere Übersetzung. Wer aus Gott gezeugt ist, ist also der Christ, der bewahrt sich. Aber ich glaube nicht, dass das der Sinn dieser Stelle ist. Sondern der erst aus Gott Gezeugte, nämlich Christus, der bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Jesus steht vor der Tür unseres Herzens und signalisiert, wenn Gefahr kommt. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und auch wenn Gefahr kommt und wenn die Versuchung kommt, ist es so wichtig, dass wir nicht selber den Kampf mit der Versuchung aufnehmen und sagen, jetzt müssen wir uns anstrengen, alle Kräfte zusammennehmen. Ich zitiere nochmal diese Geschichte, die ist in der Frömmigkeitsliteratur x-mal, hunderte Mal, tausende Mal zitiert worden, aber sie stimmt einfach. Von dem kleinen Mädchen, ich glaube, es war im Zusammenhang der Kessig-Bewegung, das ist eine Heiligungsbewegung des 19. Jahrhunderts, wo das erzählt wurde, sagte ein Mädchen, wenn Satan an der Tür meines Herzens klopft, dann bitte ich Jesus, geh du hin. Und wenn Satan Jesus sieht, sagt er, Verzeihung, ich habe mich in der Tür geirrt und geht weiter. Es ist so wichtig, dass wir nicht den Kampf mit der Versuchung selber aufnehmen, uns dabei verausgaben und immer wieder verlieren, sondern dass wir sagen, Jesus, übernimm du das und ich tue in der Zeit was anderes. Ich möchte zum Schluss kommen. Es bleibt dabei, das Ziel ist, dass Gott an uns Frucht sieht. Das Ziel ist, dass wir das Leben seines Sohnes manifestieren. Das Ziel ist, dass wir Jesus ähnlich werden. Das Ziel ist, dass Jesus sein Leben durch uns sichtbar machen kann, in unterschiedlichster Weise. Seine Geduld, seine Liebe, seine Tränen für die Verlorenen, das ist das Ziel. Und erreicht wird dieses Ziel dadurch, dass wir in Jesus bleiben, dass nämlich er wie der Weinstock die Rebe durchströmt mit seinem Saft, dass er uns mit seinem eigenen Leben durchströmen kann. Und da liegt unsere Verantwortung, dass wir uns nicht entfernen. Ohne ihn können wir nichts tun, übrigens auch nichts Bleibendes im christlichen Dienst. Wir können so viele Aktionen starten, wenn sie nicht aus dem Verbundensein mit Jesus kommen, dann haben sie auf die Dauer keinen Bestand. Und das ist ein sehr ernstes Wort für alle, die im vollzeitlichen oder vielzeitlichen Dienst für Jesus stehen. Wenn man eine gewisse Routine hat, kann man ganz viel machen. Und die Maschine ist geölt und läuft. Und doch kann es sein, dass es nicht aus Jesus herauskommt und dass es keine Frucht für die Ewigkeit hat. Deswegen sagt Paulus, im jüngsten Gericht, da wird ein Feuer ausbrennen und alles, was da Stroh und Stoppeln ist, wird alles wegbrennen. Auch wenn es im Namen des Herrn angeblich geschehen ist. Was bleibt, ist, was aus der Liebe, aus der Kraft, aus der Verbundenheit mit Jesus erwachsen ist. Was er selber durch uns getan hat. Nicht, was wir für ihn getan haben, sondern was er durch uns getan hat. Das ist der Unterschied. Das bleibt. Und deswegen gibt Jesus sich so viele Mühe, uns von Zeit zu Zeit zu beweisen, dass er uns überhaupt nicht braucht. Er schneidet uns zurück. Er lässt uns liegen. Er entzieht uns bestimmte Erfolge, die wir früher in reichem Maße gesehen haben. Er sagt, ich möchte zu uns zurückkommen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß wirklich, wovon ich rede. Jesus möchte, und das ist dann die andere Seite, dass das Christsein nicht eine Anstrengung ist. Wann immer das Christsein eine Anstrengung ist, ist es ein Christsein aus dem Fleisch, aus der eigenen Bemühung, aus der eigenen Kraft. Wenn ich mich bemühe, aus einem Stein Wasser zu pressen, ich habe das nicht gemacht bisher, aber man könnte es ja mal irgendwann probieren, dann merkt man, das ist anstrengend, geht nicht. Der Stein enthält kein Wasser, das ist ein Stein. Aber er möchte, dass das Christsein entspannt ist, weil er zum Zuge kommt. Und dieses Einssein mit Jesus gibt eine Entlastung, weil das Gewicht von uns auf ihn sich verlagert. Er möchte, dass wir leicht Frucht bringen. Wenn wir nach jeder Predigt halb tot sind, die wir gehalten haben, nicht die wir gehört haben. Oder nach jeder Seelsorge oder so, dann heißt das, dass das nicht organisch geflossen ist. Er möchte, dass Christsein Freude macht und er möchte, dass wir uns von dem Gedanken, damit schließe ich, verabschieden, es wäre völlig normal, dass wir mal in Jesus bleiben und mal rausgehen, raus und rein, dass es so eine Achterbahn ist. Das normale Bild des Christseins im 19. Jahrhundert ist, dass ein Christ permanent in Jesus bleibt. Dass es Ausnahmen sind, wenn wir nicht in Jesus sind. Das ist das normale Bild. Und wenn du sagst, das ist nicht meine Realität, dann ist es ja eine Einladung, dich dem zu nähern, was Jesus verspricht. Wenn das Christsein wirklich unsere Aufgabe ist, wenn Bleiben eine Anstrengung ist, wo wir permanent aufpassen müssen auf uns selbst, dann ist es wirklich so, dann können wir es nicht durchhalten, dann sind wir irgendwann erschöpft. Wenn es aber heißt, sich ihm zu überlassen, dann ist es seine Sache. Dann kann er durch uns Frucht bringen. Amen.